Ich freue mich sehr, einen besonderen Gast zu haben. Ich will fast sagen, ein Urgestein der Muskelphysiologie ist, nämlich Privatdozent Dr. Wolfgang Laube. Herzlich willkommen. PD Dr. Laube ist Gastwissenschaftler an der Martin-Luther-Universität in Halle, lebt in Österreich und ist Facharzt für Sportmedizin, Physiologie und physikalische und rehabilitative Medizin. Dr. Laube hat zahlreiche Bücher geschrieben, die sich mit dem Thema Muskeln und Sensomotorik beschäftigen. Und wir wollen heute gemeinsam über das Thema Muskeln, Faszien und Sport sprechen. Nochmals willkommen, Wolfgang.
Dankeschön.
Wolfgang, bevor wir einsteigen in das Thema Training, sollten wir vielleicht einige Begriffe klären, die im Rahmen unseres Gesprächs sicherlich fallen werden. Wie zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen körperlicher Aktivität, was ist Training und was ist Bewegungstraining?
Ja, es werden ja die Begriffe körperliche Aktivität oder physische Aktivität und Training sehr häufig genutzt. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, diese Begriffe vom Inhalt her zu besprechen. Was ist eigentlich körperliche Aktivität oder physische Aktivität? Laut Definition und laut anerkanntem Inhalt sind es einfach schlechthin Bewegungen, die eine bestimmte Menge an biologischer Energie verbrauchen. Biologische Energie ist eigentlich das Geld in unserem Körper, damit Bewegungen, Muskelkontraktionen und alle anderen Lebensfunktionen auch durchgeführt werden können. Aber wenn wir über die Verbesserung und Erhaltung der Körperstruktur, die Gesundheit sprechen, muss diese körperliche Aktivität einen bestimmten Anstrengungsgrad erreichen. Und dieser ist in dem Begriff physische Aktivität eigentlich nicht integriert. Wir müssen also dann auch die Dosierung der Aktivität, also den Anstrengungsgrad, angeben. Und der liegt doch weit über dem, was das tägliche Leben üblicherweise von uns verlangt. Training wäre eine physische Aktivität, aber sie ist geplant. Sie wird häufig wiederholt. Sie ist hinsichtlich der Anforderungen an sich selbst ausdauernd, also über längere Zeiträume, im gesundheitlichen Aspekt maximal eine halbe Stunde am Stück, die deutlich zur Ermüdung führt. Oder wenn man die Muskelfunktion im Sinne der Kraft in den Vordergrund stellt, dann sollte sie hochintensiv sein und in kurzer Zeit zur Ermüdung führen. Also diese Aktivitäten sind positiv aus gesundheitlicher Sicht erst dann, wenn ein bestimmter Anstrengungsgrad überschritten wird. Und der liegt für das Herz-Kreislauf-System bei 50-60% des maximal Möglichen, was eine aktuelle Person in Abhängigkeit vom Alter, vom Geschlecht, vom Trainingszustand zurzeit realisieren kann. Und das Krafttraining sollte also Intensitäten bezogen auf den maximalen Kraftwert, den man gerade zur Verfügung hat, von 40-60% haben, wenn man die ausdauerorientierte Kraft, oder von mehr als 60-70%, wenn man die auf die Muskelvergrößerung orientierte Trainingsform durchführt.
Nun gibt es ja auf dem Markt zahlreiche Bücher zum Thema effektives Training, und alle Menschen haben natürlich in unserer modernen Gesellschaft ein Interesse daran, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel zu erreichen. Und es gibt Trainingsempfehlungen, die sagen, Krafttraining einmal pro Woche 3 Minuten ist ausreichend. Andere fokussieren ganz auf das Ausdauertraining. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Alle Leistungsformen, die unser Körper hat, aus der Sicht der Bewegung oder der Sensomotorik, die ja alle erdenklichen Bewegungen vertritt oder mit der man alle erdenklichen Bewegungen ausdrückt, sind erforderlich. Nämlich, der Körper braucht ausreichend Ausdauer. Ausdauer heißt in Anführungsstrichen weiter nichts als das, ich bleib mal bei der Muskulatur jetzt immer, dass die Muskelfasern ausreichend biologische Energie produzieren können, also eine ausreichende Kapazität für diese Produktionsform haben, um letztendlich das biologische Geld, das ATP, zu produzieren in Abhängigkeit von den Anstrengungen, die wir gerade durchführen. Dieses biologische Geld oder die aerobe Kapazität, also die Fähigkeit mit der geatmeten Luft und dem Sauerstoff darin biologische Energie zu produzieren, ist die Voraussetzung der de facto energetischen Absicherung aller Lebensfunktionen, und demzufolge hat die Ausdauer einen sehr hohen Stellenwert aus gesundheitlicher Sicht. Die Ausdauer hat letztendlich nicht nur die Funktion, eine entsprechende Leistung zu erbringen, sondern mit Hilfe dieser Trainingsform sorgt man für eine adäquate gute Erholungsfähigkeit, man sorgt für eine adäquat gute Reparaturfähigkeit der Gewebe, dann die normale Lebenstätigkeit und insbesondere Training sorgt für Gewebeschäden, die physiologisch sind und repariert werden müssen. Die Erholung in der Zeit nach dem Training benötigt viel aerobe Kapazität, also biologisches Geld, und die Verbesserung der Körperstrukturen, die ja durch das Training angestrebt werden, sind ja Investitionen, die natürlich auch nicht ohne finanzielle Mittel, also biologisches Geld, realisiert werden können. Auf der anderen Seite, die Kraft ist eine ganz wichtige Trainingsform für alle Bindegewebstrukturen, die der Körper hat, also Sehnen, Gelenkkapseln, den Knochen, weil diese Strukturen sind auf die Kraftwirkungen, auf die Kontraktion der Muskeln angewiesen, denn sie reagieren, wenn sie mechanisch belastbar werden sollen, nur auf hohe Intensitäten, also hohe Anstrengungen, sodass zum Beispiel die Grenze, dass eine Bindegewebsstruktur sich von der belastungsbedingten Entzündungsgrenze entfernt, also auch bei Belastungen gesund bleibt. Der Knochen braucht zwingend Kraft, um seine Struktur zu erhalten und im späteren Lebensabschnitt der Osteoporose entgegenzuwirken.
Und kannst du eine Empfehlung geben, was die Frequenz oder Dauer betrifft? Also würdest du sagen, ja, dreimal in der Woche Ausdauertraining von einer halben Stunde und zwei Krafteinheiten, 10 Minuten, kann man sowas so sagen oder muss man andere Kriterien anlegen?
Also hinsichtlich dieser Frage beziehe ich mich sehr gern auf die gut und seit langem vorliegenden Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, die ja mit sehr vielen wissenschaftlichen Ergebnissen hinterlegt ist und begründet ist. Und diese Empfehlungen besagen, dass der Gesundheitssport, nicht der Leistungssport, der Gesundheitssport einen zeitlichen Umfang pro Woche von mindestens 2,5 Stunden und optimal 5 Stunden haben sollte, also 150 bis 300 Minuten pro Woche. Und die inhaltliche Gestaltung sollte darin bestehen, dass man 3 bis 4 Mal eine halbe Stunde am Stück eine Ausdauerbelastung durchführt. Das ist sinnvollerweise nicht immer die gleiche, also nur Fahrradfahren und nur Laufen, sondern natürlich diese beiden Belastungsformen, dann auch die Handkurbelergometrie, das ist der Crosstrainer, das ist im Winter das Skilanglaufen, das ist das Schwimmen, um letztendlich alle Körperregionen in dieser Hinsicht auch zu trainieren. Und wenn man zum Beispiel eben eine halbe Stunde am Stück diese Belastungsform ausgeführt hat und richtig ermüdet worden ist dadurch, dann kann man problemlos nach einer kleinen Pause noch im Fitnessstudio oder auch woanders 2 bis 3 kraftorientierte Belastungsformen durchführen. Und dann hat man etwa einen Trainingsumfang pro Trainingseinheit von 1 bis 1,5 Stunden. Und das 3-mal pro Woche ist aus gesundheitlicher Sicht sehr zu empfehlen und sicher auch grundsätzlich ausreichend.
Nun hast du gesagt, dass diese Form des Trainings, wie du sie gerade beschrieben hast, auch zu einer Steigerung der ATP-Konzentration führen kann oder soll oder wird. Das ATP ist ja unser Hauptenergiespeicher im Körper. Das heißt, also es nimmt zu die Leistungsfähigkeit des Organismus. Führt es auch zur Regeneration von Bindegeweben oder Regeneration von Gehirnzellen? Gibt es Daten, die dort eine Wirkung zeigen?
Da muss ich etwas mehr ausholen. Natürlich, das ATP, also das biologische Geld, die Kapazität mit Sauerstoff, diese Substanz zu produzieren in Abhängigkeit von dem, was man gerade macht. Also in Ruhe ist ja der Bedarf sehr gering, aber unter physischen Aktivitäten steigt er entsprechend dem Anstrengungsgrad an. Und wir wissen alle, oder das Training sorgt dafür, dass man zum Beispiel bei einer Ausdauerbelastung oder Kraftbelastung müde wird und die Funktion nicht mehr aufrechterhält. Das bedeutet eigentlich weiter nichts, dass für die Weiterführung nicht genügend schnell dieses biologische Geld nachproduziert werden kann, um die Leistung weiterhin wie zu Beginn durchführen zu können. Also die Kapazität, es zu produzieren unter der Anstrengung, ist eine wesentliche Größe, die ja das Trainingsziel ist und demzufolge hier auch für die Regeneration, also die Erholungsprozesse nach dem Ende des Trainings mit zur Verfügung gestellt werden können. Deshalb haben ja auch gut trainierende oder häufig genug trainierende Menschen auch in Ruhe einen erhöhten Bedarf an Sauerstoff. Ganz einfach, weil die Erholungsprozesse, weil die Anpassungsprozesse, die Strukturverbesserungen, die ja mit dem Training angestrebt werden und damit die Funktionsverbesserungen, stellen ja Investitionen, Gewebeinvestitionen dar. Also man baut Häuser in Anführungsstrichen, für die Finanzmittel benötigt werden. Und hierfür ist die Ausdauerleistungsfähigkeit, sprich die aerobe Kapazität, die man sich halt durch Ausdauertraining aneignet, eine ganz wesentliche Größe. Des Weiteren ist, wenn man solche Trainingsformen durchführt, Ausdauer, aber Kraft auch, dann produziert die Muskulatur ja eben auch Signalstoffe. Und diese Signalstoffe helfen allen anderen Geweben, die gleiche oder eine gewebespezifisch vergleichbare Anpassung im positiven Sinn auszubilden, wie die Muskulatur, die die Arbeit geleistet hat, selbst realisiert durch das Training. Also das Gehirn wird unterstützt, unter anderem eben auch, indem die neuronale Protektion, die Gesundheit der neuronalen Strukturen dadurch gesichert wird, aber eben auch das Entstehen neuer Nervenzellen, die, was eben auch bei Erwachsenen stattfindet, im sogenannten Hippocampus, der fürs Gedächtnis und damit als Basis für alle, ja, kognitiven Leistungen, also Denkleistungen mitverantwortlich ist, weil er das Gedächtnis verantwortet. Also mit der Muskelaktivität, mit dem Training gibt es auch gleichzeitig eine sehr enge Kommunikation zwischen der Muskulatur und allen anderen Geweben und die Muskulatur vermittelt den anderen Geweben den positiven Effekt, den sie selbst ausbildet, dann gewebespezifisch eben auch für das Bindegewebe, für das Gehirn, für das Herz-Kreislauf-System und seinen Strukturen, unter anderem den Gefäßen, für den Ausbau der Gefäßinfrastruktur, also dem Straßensystem in der Muskulatur, das ja für die Versorgung ein wesentliches Element ist.
Nun sind die ganzen chronisch degenerativen Erkrankungen, vielleicht nicht alle, aber sehr viele davon aus dieser Gruppe, sind ja auf dem Vormarsch. Wir erleben ja immer mehr Menschen, die zum Beispiel an Demenz erkranken, an Morbus Parkinson, an Arthrosen, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Und in diesem Zusammenhang ist ja das Thema Insulinresistenz ein großes, dass wir durch diese Überflutung durch Kohlenhydrate eben erleben, dass der Körper auf seiner Seite die Empfindlichkeit für Insulin herunterregelt und auch das Gehirn nicht mehr in ausreichendem Maße Energiesubstrate aufnehmen kann, was dann letztendlich sich im Hippocampus, den du eben erwähnt hattest, unserem Gedächtniszentrum eben auch bemerkbar machen kann. Hat die muskuläre Aktivität auf diese Insulinresistenz auch eine Wirkung? Würdest du sagen, das ist ein wichtiger Hebel und ein wichtiges Tool, um unseren Zellstoffwechsel auch hinsichtlich der Versorgung mit Nährstoffen und der Sensibilität gegenüber den regulierenden Hormonen und Instanzen zu sichern?
Ganz wichtig, die Muskulatur kann man eigentlich als gesundheitsbasiertes Zentrum unseres Körpers ausweisen, sofern sie ausreichend aktiv ist durch körperliche Aktivität, die eben trainingswirksam ist, also Strukturverbesserungen hervorruft oder eine gute Struktur und Funktion erhält. Denn das wichtigste Substrat für die biologische Geldproduktion neben dem Sauerstoff sind Kohlenhydrate, sind die Zucker und auch Fette. Und um ausreichend Zucker in die Muskelfasern einzuspeisen, hineinzubekommen, ist Insulin erforderlich. Wobei es eben ganz wichtig ist, verbraucht die Muskulatur durch ausreichend viel und häufige Aktivität mit ausreichender Anstrengung, dann wird auch das Einschleusen von Zucker in die Muskelfasern und damit die Wirksamkeit des Insulins, die ja diesen Vorgang unterstützt, erhalten oder sogar verbessert. Das Gegenteil passiert, wenn ein ständiger Bewegungsmangel vorhanden ist. Das heißt, die Muskulatur, die keinen Zucker braucht, weil sie keine Energie produzieren muss in entsprechendem Umfang, baut natürlich auch ihre Sensibilität für dieses Hormon ab. Und damit gleichzeitig ist verbunden, dass die sogenannten Zuckertransporter, die auf, in Anführungsstrichen, Befehl des Insulins, die Kohlenhydrate aus dem Blut über die Muskelfasermembran in die Muskelfasern hinein transportieren, auch abgebaut werden. Also die Transporter, die Kapazität, sowohl die Sensibilität darauf zu reagieren, als auch die Kapazität, ausreichend LKWs zu haben, um Zucker in die Muskelfasern einzuschleusen, eins hineinzutransportieren, wird abgefallen und das Ganze nennt man dann Insulinresistenz. Eine verminderte Insulinsensitivität. Mhm. Das heißt, Training bedeutet immer eine gute Insulinsensitivität und nicht nur der Muskulatur selbst, sondern aller Gewebe, die an diesen Vorgängen beteiligt ist. Also auch der Muskel spricht mit dem Pankreas und sagt dem, bitteschön, du kannst produzieren, du brauchst, ich brauche. Und wenn ganz einfach der Muskel kein Insulin braucht, weil er keine Energie produzieren muss und damit kein Kohlenhydrate braucht, überfordert dann auch das Pankreas, was erstmal gegenreguliert und sagt, also wenn der Muskel nicht braucht, dann muss ich dafür sorgen, dass trotzdem was eingeschleust wird und es überproduziert Insulin. Also der körperlich Inaktive hat eine Hyperinsulinämie, zu viel Insulin im Blut. Und irgendwann, wenn die Zeit abgelaufen ist, einer langdauernden physischen Inaktivität, dann ist die Produktionskapazität der Bauchspeicheldrüse absolut überfordert und sie kann nicht mehr produzieren. Und dann wird die Insulinsituation so schlecht, dass der Patient die Diagnose Diabetes erhält und er dann auch Insulin als Medikament benötigt. Dann ist der Krankheitsfortschritt erheblich und noch natürlich durch Training positiv beeinflussbar, aber häufig nicht mehr völlig rückgängig zu machen. Also die Muskulatur, die aktive Muskulatur entscheidet die Insulinsensitivität und darüber hinaus natürlich, da ja eine körperliche Inaktivität auch mit den sogenannten ROS, den Substanzen der reaktiven Sauerstoffsubstanzen mit verbunden ist, die wirken dann negativ und strukturzerstörend, wenn der Muskel pausenlos vorm Fernseher sitzt. Wenn diese Substanzen entstehen in einem Körper, in einer Muskulatur, die trainiert, dann sind sie sogar notwendig, um die positiven Reaktionen auszubilden.
Also machst du nochmal klar den Punkt, dass zu diesem Thema Insulinresistenz eben auch die muskuläre Aktivität ein ganz zentrales ist und es eben sich nicht nur um ein Thema der Ernährung handelt, was sicher beides zusammengeht, aber eben die Seite des Verbrauchs eben eine ganz entscheidende ist auf der muskulären Seite.
Ja, wir leben als Menschen immer im Sinne der Bilanz. Also wenn der Bewegungsmangel da ist und das Fernsehsitzen im Vordergrund steht, dann arbeitet die Muskulatur nicht und die bildet das aus, was ich gerade mitgeteilt habe. In der Regel ist es dann aber leider so, dass der Körper ja dadurch weniger Energie benötigt, aber es wird trotzdem überproportional viel Energie durch die Nahrung aufgenommen. Und das leider noch bevorzugt, indem die Anteile der Kohlenhydrate viel zu hoch sind. Diese Kohlenhydrate werden dann aber auch die mit aufgenommenen Fette ja im Fettgewebe gespeichert und insbesondere im viszeralen Fettgewebe, also im Fettgewebe, welches sich im Bauchraum befindet. Und dieses viszerale Fett, das Fettgewebe im Bauchraum, hat eine sehr unangenehme Funktion, wenn der Körper inaktiv ist, nämlich es produziert Signalstoffe, die in allen Geweben unseres Körpers eine Entzündungsreaktion hervorrufen, die wir aber leider nicht merken, die nicht wehtut, die sich aber dann nach Jahren in den Diagnosen der chronisch degenerativen Erkrankungen wiederfindet. Dazu gehört unter anderem auch der Diabetes. Dazu gehören arteriosklerotische Veränderungen, Dazu gehören Erkrankungen des Gehirns wie die Depressionen und so weiter. Also alle viele Erkrankungen, die wir leider sehr gut kennen und die das Krankheitsgeschehen mit bestimmen. Sodass hier eine ganz wichtige Funktion eben der Muskulatur zukommt, um diese Krankheitsentwicklungen zu verhindern oder, sofern vorhanden, auch effektiv zu behandeln.
Ich finde deinen Hinweis auf die Depression nochmal sehr bemerkenswert, möchte das nochmal unterstreichen. Also diese Verbindung, die es auch zwischen psychischen, ich will es nicht Erkrankung nennen, aber psychischen Belastungen bis hin zur Erkrankung und muskulärer Aktivität und Stoffwechsel auch gibt, ne? Und dass man das eben auch immer auf dem Schirm haben sollte, das ist kein Thema, was man nur durch die Einnahme von Tabletten oder Psychotherapie lösen kann. Das soll man auch schon machen, diese Verfahren, wenn sie denn indiziert sind, aber dass das eben auch einen ganz wichtigen strukturellen Aspekt in der Bewegung, in der Muskulatur, der Lebensführung und dem Stoffwechsel hat.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, die Muskulatur ist, sofern sie trainiert ist oder das Gegenteil passiert, wenn sie untrainiert ist, chronisch untrainiert ist, das gesundheitsrelevante Zentrum. Weil eben die Muskulatur eben nicht nur Motor für Haltung und Bewegung ist, sondern die aktive Muskulatur generiert Informationen ans Gehirn. Nicht? Dann die Muskulatur, wenn sie kontrahiert, generiert Spannungsänderungen, Längenänderungen, Veränderungen in der Spannung der Haut und so weiter für die Bewegungen, die ausgeführt werden. Und damit muss das Gehirn handeln und sie verarbeiten. Und es wird dadurch auch positiv beeinflusst, wenn es das pausenlos und häufig genug machen muss. Des Weiteren ist, dass die aktive Muskulatur eben Signalstoffe produziert für sich selbst, aber eben auch für die Kommunikation mit allen anderen Geweben unseres Körpers, inklusive dem Gehirn, wo eben diese Strukturen positiv beeinflusst werden. Also das Gehirn protektiv beeinflusst wird, also demzufolge sowohl Krankheitsentwicklungen im Sinne einer depressiven Verstimmung oder sogar Erkrankung verhindert oder therapiert werden. Denn wir wissen, dass körperliche Aktivitäten bei diesen Erkrankungen sehr gute Effekte haben, wenn sie denn durchgeführt werden mit entsprechender Anstrengung. Aber eben die aktive Muskulatur genauso das wissen wir seit 5 bis 10 Jahren, genetischen Informationen, die anderen Gewebe versorgt. Man kann eigentlich global sagen, ist die Muskulatur gesund, ist der ganze Körper gesund, weil die Muskulatur sowohl die trainingsbedingt positiven, aber eben leider auch die krankheitsbedingt negativen Eigenschaften den anderen Geweben durch diese Kommunikation vermittelt. Also man kann wirklich global sagen, ist die Muskulatur trainingsbedingt gesund, ist der Körper gesund, ist die Muskulatur inaktivitätsbedingt auf dem Weg zum Diabetes oder bereits krank, also diabetisch krank, dann ist auch der ganze Körper, sind alle anderen Gewebe auch davon betroffen.
Welche Rolle spielen aus deiner Sicht die Faszien in diesem Feld?
Faszien sind ganz wichtige Strukturen, denn sie sind nicht nur Strukturen, die die Form, wie man immer so schön sagt, mitbestimmen, sondern in den Faszien liegen die Sensoren, befinden sich die Sensoren, also im myofaszialen Gewebe, was ja heutzutage ein guter Begriff geworden ist. Die Muskulatur, die Muskelfasern sind von Faszien umgeben, Muskelfaserbündeln und letztendlich der gesamte Muskel. Und die Faszien verbinden auch die verschiedenen Muskeln miteinander, sodass man inzwischen von Muskelketten spricht, die vom Fuß bis zum Hinterkopf nachzuverfolgen sind. In den Faszien liegen Sensoren, nämlich Sensoren, die dem Gehirn die Informationen über die Spannung in der Muskulatur, über das Stoffwechselverhalten, über die Stoffwechselsituation oder auch mechanische Informationen liefern. Und diese Sensoren gehören zum Nervensystem. Es sind die Endstrukturen der Nervenfasern, die vom Rückenmark in die Gewebe geschickt werden. Sie sind entweder als freie Nervenendigung vorhanden oder als sogenannte Corpuskuläre, also mit bindegewebigen Strukturen umgebene lamellenförmige Körperchen, oder es sind Muskelspindeln oder Golgi-Apparate, die die Spannung der Muskulatur messen. Und diese Sensoren, diese Nervenstrukturen benötigen für ihre gute Funktion mindestens eine sehr gute Sauerstoffversorgung. Und wenn durch Inaktivität Faszien steifer werden, miteinander verkleben, wird ja, und natürlich auch zusätzlich die Gefäßinfrastruktur, die Straßen, die Versorgungsstraßen weniger werden, dann leiden auch diese navalen Strukturen und nehmen nicht mehr ihre normale Funktion wahr. Was absolut nachteilig für die Bewegungsregulation, für das Bewegungsverhalten ist. Aber eben auch nicht nur die Sensoren, die die mechanischen Ereignisse dem Gehirn mitteilen, sondern eben auch ja, die Gewebesituation im Sinne, ist sie schmerzauslösend oder nicht? Also ist genügend Sauerstoff da, um ein gutes Milieu gegen den Schmerz im Gewebe zu verantworten? Diese Schmerzsensoren liefern dann halt dem Gehirn, wenn es nicht sehr gut aussieht mit der Sauerstoffversorgung und mit Verklebungen, dann hat das Gehirn pausenlos damit zu tun, diese zu verarbeiten und hat letztendlich sogar den Nachteil, selbst dadurch schmerzkrank zu werden. Andere Faszienanteile, neben denen, wo die Sensoren enthalten sind, sind verantwortlich für die Kraftübertragung. Faszien und Sehnen, die für die Kraftübertragung verantwortlich sind, müssen mechanisch belastbar sein. Soll das erreicht werden, ist Krafttraining erforderlich. Ganz einfach, man muss das trainieren, was an Struktur und Funktion der Gewebe erreicht werden soll. Und dann wissen wir sehr gut, und das steht immer im Fokus, Faszien sind Verschiebeschichten zwischen den Muskeln, Muskelfaserbündeln und so weiter. Und wenn sie miteinander verkleben, funktioniert die Muskelmechanik nicht mehr so gut, sodass diese Verschiebeschichten, das Verhindern von Verkleben durch Bewegung, vielseitige Bewegung, ein wichtiger Faktor ist. Und demzufolge, Faszientraining ist eigentlich Kraft-, Ausdauer- und Koordinationstraining, also vielseitiges Bewegungstraining, um hier die Funktionen dieser Strukturen in einem guten Funktionszustand zu halten.
Ich möchte mal auf einen Punkt hinweisen, den du quasi fast im Nebensatz, kann man auch nicht sagen, aber den du mit erwähnt hast, nämlich, dass die Faszien für die Schmerzschwelle und die Schmerzempfindlichkeit des Körpers von großer Bedeutung sind, also eine zentrale Rolle darin haben, wie leicht entwickeln wir Schmerzen und auch in den chronischen Schmerzsyndromen eine Rolle spielen. Und es gibt ja nun auch eine ganze Reihe von Büchern auf dem Markt über Fasziendehnung und Faszientraining. Wie siehst du das? Hast du da eine Präferenz oder Empfehlung dazu, wie man die Faszien spezifisch ansprechen kann?
Eindeutig noch einmal im Sinne einer notwendigen Wiederholung. Faszientraining ist Ausdauertraining, um die Durchblutungssituation in den Faszienstrukturen, wo ja die Gefäße drin liegen, nicht? Die Gefäße, die körpereigenen Versorgungsstraßen liegen ja in den Faszien. Und das Straßensystem, die Mikrozirkulation, die Infrastruktur des Straßensystems wird ja abgebaut, wenn man nicht genügend sich ausdauerorientiert bewegt. Also ist auch die Durchblutung nicht adäquat und damit leidet das Gewebe an einem zumindest relativen Sauerstoffmangel. Das heißt, der Bedarf ist höher als das, was die Versorgung liefern kann. Wenn die Sauerstoffversorgung in diesen Bereichen zu gering ist, bezogen auf den Bedarf, dann verändert sich das biochemische Milieu zwischen den Muskelfasern und den Bindegewebszellen, also dem Flüssigkeitsraum zwischen den Zellen. Und diese sauerstoffrelevante Veränderung des Stoffwechselmilieus sorgt dafür, dass Schmerzinformationen abgesetzt werden aus diesem Bereich. Da komme ich zu dem Punkt Triggerpunkt. Triggerpunkte sind inzwischen Muskelveränderungen, die eine chronisch degenerative Erkrankung darstellen. Und der Mechanismus des Entstehens von Triggerpunkten entspricht dem Mechanismus des Entstehens des Vorhofflimmerns des Herzens. Also eine hochkrankhafte Veränderung in der Muskulatur, die auf der Basis von chronischem Sauerstoffmangel entsteht. Damit wird schon sichtbar, dass Ausdauertraining hier eines der wichtigsten Interventionen für das in Anführungsstrichen notwendige Faszientraining ist. Die nächste Funktion ist eben noch einmal die mechanische Belastbarkeit von Faszienschichten, die Kraftüberträger sind, inklusive natürlich auch die Sehnen, die die Kraft aufnehmen und auf den Knochen übertragen. Sie werden nur dann mechanisch belastbar, wenn sie eben trainingsbedingt mechanisch belastet werden und sich daran anpassen müssen. Also sich positiv auf das, was sie ständig realisieren müssen, auch reagieren. Und demzufolge ist Krafttraining ganz wichtig für diese Faszienanteile. Und die nächste Funktion ist eben Verschiebeschicht zu sein. Also eine Verschiebung, die nicht mehr vorhanden ist zwischen der Oberflächenfaszie und dem Muskel, sorgt ja dafür, dass der Muskel sich mechanisch nicht mehr korrekt bewegen kann. Und eine verklebte Situation bedeutet ja gleichzeitig, dass die Sauerstoffsituation, die Versorgungssituation ungünstig ist. Und damit sind wir wieder bei der Tatsache, dass hier über die verminderte Versorgung des Gewebes eben wieder ein Schmerzmilieu in den entsprechenden Flüssigkeitsräumen entsteht und demzufolge das Gehirn Schmerzempfindungen hat. Massagen helfen, egal in welcher Modifikation, denn die Hauptwirkung von Massagen, ob nur mit Hilfsmitteln oder nicht, ist eben die Durchblutungsförderung durch die mechanische Irritation der Muskulatur. Dadurch werden unter anderem für kurze Zeit, aber leider nur über die Verbesserung der Sauerstoffversorgung, Triggerpunkte ruhig oder aufgelöst. Aber das Straßensystem im myofaszialen Gewebe wird durch Massagen nicht verbessert. Und demzufolge ist der Effekt nach kurzer Zeit, nach 1, 2, 3 Tagen wieder dahin. Und es erfolgt keine nachhaltige strukturelle Funktionsverbesserung und damit auch kein nachhaltiger Effekt von Massagen, die aber als schmerzlindernde Interventionen, bevor man dann aktiv sich selbst hilft, eine wichtige Intervention sind.
Meine Frage bezog sich auch mehr auf die Dehnung, die ja häufig propagiert wird. Also wie würdest du Dehnung einschätzen, sowohl zum Warmmachen der Muskulatur oder vor dem Sport, als auch zur sogenannten Faszientherapie?
Ich würde die Dehnung ausweiten, indem ich sage, nicht Dehnung der Muskulatur oder des Muskelgewebes, sondern ich würde sagen, Bewegungen in den Endbereich der Gelenke, die vorrangig aber weniger die Struktur Sehne-Muskulatur einen Dehnungsreiz obtruieren, sondern vorrangig der Gelenkkapsel. Und hier ist ganz wichtig, dass in den Gelenkkapseln sitzen ja wieder Mechanosensoren, die eigentlich in der Regel, mit Ausnahme der kleinen Fingerlenke, erst reagieren, wenn man in den letzten 10, 15% der maximalen Gelenkbeweglichkeit sich befindet. Sie informieren natürlich über die mechanische Situation des Gelenkes und das Gehirn nimmt dieses wahr. Wir können es erklären, in welchem Gelenkwinkel sich das Gelenk bewegt. Aber diese Mechanoinformationen haben nachweislich zugleich einen schmerzlindernden Effekt, indem vor allen Dingen die Schmerztoleranz, nicht? Wenn man richtig maximal die Gelenkbeweglichkeit ausreizt, dann zieht das ganz schön und drückt und das ist eine Schmerzqualität. Und die Toleranz gegenüber diesen endgradigen Schmerzen wird durch diese Dehnaktivität der Gelenkkapseln erhöht, sodass dadurch ohne weiteres durch sogenanntes Dehnen die Gelenkbeweglichkeit um 5 bis 10 Grad ansteigen kann, je nachdem, ob sie eingeschränkt war oder nicht. Also es ist weniger ein Dehneffekt im Sinne der Verlängerung durch diese Aktivitäten des myofaszialen Gewebes, als vielmehr ein Effekt im Gehirn, was durch die Sensorinformationen ausgelöst wird. Natürlich, wenn diese Dehnungen ausgeführt werden, der Muskel hat ja visköse Eigenschaften und elastische Eigenschaften und plastische. Im plastischen Bereich arbeiten wir dabei natürlich nicht, aber viskös elastisch. Dann gibt es einen sogenannten Dehnungsrückstand. Der ist nicht groß, aber der ist vorhanden. Und dieser Dehnungsrückstand bedeutet ja, dass bei gleicher Gelenkposition im endgradigen Bereich das Gewebe eine geringere Spannung hat. Kurzfristig. Demzufolge, wenn die Spannung etwas geringer ist, reagieren natürlich auch die auf diesen Parameter reagierenden Sensoren weniger ausgeprägt und demzufolge haben wir hier auch einen zusätzlichen Effekt, der die Schmerztoleranz und die Schmerzempfindlichkeit im endgradigen Bewegungsbereich mit steigert.
Mhm. Nun hast du ja mehrfach auch auf die Effekte des Trainings auf die Sensoren hingewiesen und auch auf die Bedeutung der Sensoren. Frage, gibt es spezifische Trainingsformen für die Sensoren? Stichwort Flexibar, Gleichgewichtsübungen. Ich hatte mit Michael Kaune über die sensomotorischen Einlagen und Sohlen gesprochen. Hast du eine Empfehlung für uns in diesem Bereich oder in diesem Zusammenhang?
Sensoren sind grundsätzlich nicht trainierbar. Es gibt nur einen einzigen Sensor, der ist trainierbar, das ist die Muskelspindel. Ganz einfach, weil die Muskelspindel für ihre Sensibilitätseinstellung Muskelfasern enthält. Und wenn man natürlich sehr häufig sich bewegt und diese Empfindlichkeitseinstellung, die sich immer auf die aktuelle Muskellänge, auf die aktuelle Gelenkposition einregeln muss, dann arbeitet natürlich die Muskulatur in diesem Sensor sehr häufig und sie adaptiert dann im positiven Sinn ebenso und hat einen Vorteil. Das heißt, die Sensibilitätseinstellung wird durch Training in diesem Sensor ohne weiteres qualitativ verbessert, weil die Muskulatur gleichzeitig damit trainiert wird. Alle anderen Sensoren in unserem Organismus sind nicht trainierbar. Beim Gleichgewichtsorgan weiß man nichts. Da gibt es Informationen, die aus dem Gehirn dahin gehen, aber so richtig untersucht und eindeutig nachgewiesen und erklärt ist es eben noch nicht. Aber eindeutig, alle Mechanosensoren, die sonst im Spiel sind, sind nicht trainierbar. Trainierbar ist nur das gesamte sensomotorische System. Und zu dem sensomotorischen System, Senso kommt von Sensoren, Sensoren sind Bestandteile des Nervensystems. Dann das gesamte Nervensystem, was motorisch relevant ist, bis zu den höchsten Funktionsstufen, die unser Gehirn überhaupt zur Verfügung stellt. Und dann die Muskulatur. Nicht diese drei Strukturen, also eigentlich nur zwei, Sensoren, Nervensystem, Sensoren sind Bestandteile davon und Muskulatur, die bilden gemeinsam das sensomotorische System und verantworten alle Bewegungen, die wir ausführen. Alle anderen Gewebe, über die wir heute auch schon gesprochen haben, Herz-Kreislauf-System, Atmung, Energiestoffwechsel als Funktionssystem oder Teil der Funktion der aeroben Kapazität, das Bindegewebe, und zwar alle, das Immunsystem, alle die sind dann auf die Aktivität des sensomotorischen Systems angewiesen. Die Sensoren sind also nicht trainierbar, aber die Verarbeitung ihrer Informationen ist natürlich trainierbar. Das heißt, Bewegungstraining und besonders neue Bewegungen lernen, die man kann, gut erhalten, indem man sie häufig wiederholt, Spiele und so weiter und so fort, sorgen dafür, dass das Gehirn die Informationen effektiver verarbeitet, die Bewegungen werden gut erhalten oder werden verbessert, man erlernt neue hinzu und wir werden alle nicht jünger. Im älteren Lebensabschnitt brauchen wir dieses Training, damit dieses System die Verarbeitungsmöglichkeit und die Qualität der Verarbeitung der Sensorinformationen durch das Gehirn erhalten bleibt, damit wir möglichst lange gut stabil mobil sind.
Ja, super. Super. Danke für diese ja wirklich sehr anschaulich da vorgetragenen Informationen über die Bedeutung des muskulären Systems, über die Bedeutung von Training und auch die verschiedenen Trainingsformen und die Intensität oder die notwendige Intensität. Das ist schon sehr eindrucksvoll und dafür danke ich dir ganz herzlich. Super. Ich glaube, ich werde jetzt gleich meine Sporttasche packen und ins Fitnessstudio gehen und sofort anfangen, den inneren Schweinehund zu überwinden und regelmäßiger zu trainieren, als ich das bisher tue. Ich hoffe, wir werden uns noch zu anderen Themen, die mit diesen zentralen Aspekten zusammenhängen, nochmal treffen können und nochmal das eine oder andere vertiefen können, was du angerissen hast. War ja ein großer Ritt, den wir beide hier oder du vor allen Dingen durch dieses Feld gemacht haben. Und danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch einen schönen Sonntag, Wolfgang.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
Super.